Geist Zeit haben, unseren Gott zu ehren mit Worten aus dem Psalm und Lobpreis. Und wir wollen miteinander unseren Gott ehren mit dem 121. Psalm. Und ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte dein Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Wir hören auf den Predigttext, Psalm 6. Ein Psalm Davids vorzusingen beim Saitenspiel auf 8 Saiten. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange? Wende dich, Herr, und errette mich, hilf mir um deiner Güte willen. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Ich bin so müde vom Seufzen, ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit Tränen mein Lager. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram und matt, weil meiner Bedränger so viele sind. Weichet von mir, alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen. Der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Es sollen alle meine Feinde zu Schanden werden und sehr erschrecken. Sie sollen umkehren und zu Schanden werden plötzlich. Zum Gebet und zum anschließenden Lied wollen wir uns erheben. Lieber heiliger Vater, wir wollen dir vor allem zuallererst danken, ja, dass wir im Gebet vor dich kommen dürfen, dass wir unsere Augen erheben dürfen, unsere Herzensaugen und auf deine Herrlichkeit schauen, auf deine Ewigkeit, auf deine Größe, auf deinen Lichtglanz, auf deinen hellen Schein. Lieber heiliger Vater, wir beten dich an und wir danken dir, dass wir als Gemeinde an diesem Morgen so vor dich kommen dürfen, in deinen Lichtglanz, in deine Nähe, in deine Herrlichkeit vor deinen Thron. Du bist so wunderbar und so gut zu uns. Du überschüttest uns mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Und du hast uns in deinem Sohn Jesus Christus die Rettung geschenkt, die Erlösung von unseren Sünden. Du hast uns befreit aus der Macht der Finsternis. Du hast uns rausgerissen aus dem Dunkel und hinein versetzt in das Licht deiner Liebe, in die Nähe deines Sohnes Jesus Christus. Und so danken wir dir, Herr Jesus Christus. Du bist Gott, du bist wunderbar, du bist der Herrliche und du hast uns erlöst, du hast uns gereinigt, geheiligt und du hast uns an vielen Stellen schon so lange getragen, bewahrt, gehalten. Ja, und jeder einzelne Tag, Herr, sind wir in deiner gnädigen Hand und du hältst uns und du trägst uns und du hast dein Werk in uns. Und das danken wir dir, dass du auch heute Morgen weiterwirkst an uns, dass du uns weiterbringst auf dem Weg mit dir, dass du uns voranbringst, nicht stehen bleiben lässt, nicht zurückfallen lässt, sondern dass du dein Werk in uns hast. Und wir wollen dir bekennen, Herr, dass wir alles von dir erwarten, alles von dir brauchen, Herr. Ohne dich sind wir nichts. Wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Unterstützung, wir brauchen dein Geleit, wir brauchen deine Weisung, deine Stärkung auf unserem weiteren Weg. Ja, Herr, wir wollen dir hinlegen all die Dinge, die uns bedrängen, all die Dinge, die uns sorgen, die uns Not machen, Herr, auch da bitten wir dich, komm du rein und erleuchte unsere Herzen und bring uns weiter auf dem Weg mit dir. Ja, Herr, wir brauchen deine Berührung, wir brauchen deine Nähe, wir brauchen dein Wort an diesem Morgen. Und so bitten wir dich auch nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder. Wir bitten dich für die Gemeinden in unserem Land. Wir bitten dich vor allem für die Gemeinde, deine Kinder, die unter Verfolgung und unter Druck leiden. Segne du sie auch durch dein Wort und deine Nähe an diesem Tag ganz besonders. Ja, und auch dein Volk Israel wollen wir dir hinlegen. Und wir bitten dich auch für die ganze Welt um uns herum, die Menschen, die dich noch nicht kennen, die dich noch nicht erfahren haben. Gebrauche du auch uns da und mach du uns zu Werkzeugen, so wie es dir gefällt. Rüste du uns aus und lass auch diesen Gottesdienst dazu dienen, dass wir wieder Klarheit und Mut bekommen für die nächsten Schritte. Segne unseren Pastor Andreas Schäfner, segne du ihn beim Reden und uns beim Hören und wirke du, Herr. Wir danken dir dafür. Amen.
Mit Psalm 6 dürfen wir wieder diesen wunderbaren Raum des Gebetes betreten, den unser lebendiger Gott geschenkt hat. Was für ein Vorrecht, absolutes Vorrecht, dass wir beten können. Und dass wir Anteil haben dürfen auch denen, die vor uns eben gebetet haben. Dass Gott uns ein ganzes Buch gibt, das voll ist von Gebeten. Wo wir teilhaben dürfen an dem, was ihm wichtig ist, in den Gebeten anderer, David, uns weiterzugeben. Und wenn wir jetzt diesen Gebetsraum von Psalm 6 betreten, hineingehen in das, was uns hier beschrieben ist, dann ist der erste Eindruck sehr einfach, sehr klar zu erkennen, dem geht's nicht gut. Das ist natürlich nicht schwierig, das wahrzunehmen. Denn das, was da beschrieben wird, wie er sich empfindet, wie er vor seinen Gott tritt, der David hier in diesem Psalm 6, das ist eine ausgesprochene, desolate Zustandsbeschreibung. Ganz massiv, wie er hier sich und seine Lage skizziert. Wenn wir mit unserem ganzen biblischen Sachverstand versuchen, das biografisch zu verorten im Leben des David, dann werden wir scheitern. Wir werden es nicht finden. Wir können rumspekulieren, aber wir haben keinen Punkt, an dem man das so bewusst festmachen kann. Aber wir decken hier, dass David uns mit hineinnimmt in die Nöte eines glaubenden Menschen. Er nimmt uns mit hinein in die Nöte eines glaubenden Menschen. Und wenn man diesen Psalm auf sich wirken lässt, dann werden drei große Themenfelder in diesem Psalm für uns erkennbar. Zum einen wird erkennbar, dass am Anfang David sich empfindet als unter dem Zorn Gottes stehend. Deswegen eine ganz wuchtige, massive Realität, dass Gott sein Nein über ihn gesprochen hat. Und dieses Nein erfährt er furchtbar, so sehr, dass er zu Gott schreit, dass er das wegnimmt, dass die Strafe ein Ende hat, dass das Züchtigen in seinem Grimm nicht weiter geschieht. Er ruft sein Ach Herr, wie lange hinein, ein ganz tiefes Empfinden des Lebens unter dem Zorn Gottes. Das ist das eine. Das zweite große Themenfeld ist, dass der Mann ganz offensichtlich, das mag mit dem ersten Feld unmittelbar zusammenhängen, eine wahnsinnige Not empfindet, die sowohl psychisch als auch physisch hier uns zu erkennen ist. Er ist in einer dramatischen Lage. Er hat nicht mal einen grippalen Infekt. Es geht ihm nicht mal schlecht, sondern er ist einfach vollkommen am Ende. So am Ende, dass er sich am Tod entlang schrappend empfindet. So am Ende, dass diese Nacht für ihn, die Nacht, in der er weint, in der er schreit, eine ganz, ganz schwierige, ganz desolate Erfahrung ist. Und die Nacht, wie so oft, erschwert das Ganze furchtbar. Wie hier das beschrieben wird, wir haben große Parallelen in der Bibel. Wir finden Parallelen bei Hiob. Wir finden Parallelen bei Jeremia, Menschen, die physisch und psychisch komplett am Ende sind. Das ist das zweite Feld. Und das dritte Feld ist die große Schlussüberraschung. Denn die große Schlussüberraschung ist, dass es hier heißt, der Herr hat mein Weinen gehört, der Herr hört sowieso mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an, weicht von mir alle Übeltäter. Nach den ersten beiden Themenblöcken, die wir hatten, Zorn einerseits,
Riesennot, die bis an den Rand des Todes führt. Andererseits ist und bleibt das einfach überraschend. Und natürlich, klar, fragt man sich, huch, was hat jetzt dazu geführt? Wie kam es nach Vers 8 zu Vers 9? Ist das für uns irgendwie nachvollziehbar? Und dann fängt man die unterschiedlichen Möglichkeiten an, durchzuspielen. Kann man machen, aber es hilft nichts. Es steht ja nicht da, wie er das hingekriegt hat. Ist Gott ihm begegnet? Ist er in einer besonderen Weise von einem Wort Gottes berührt worden? Hat sich wirklich tatsächlich die Lage geklärt? Konnte er einen prophetischen Eindruck haben? Ach, alle möglichen Ideen wurden durchgedacht. Hat er es, wie heißt es, abgearbeitet im Gebet? Auch das ein wichtiger geistlicher Vorgang. Kann alles sein. Auf jeden Fall erleben wir riesengroße Not unter dem Zorn Gottes mit ganz überraschender Wende. Das ist der Gebetsraum, in den uns hier der David an diesem Morgen mit hineinnimmt. Und dieser Gebetsraum beschreibt genau diese Themenfelder, die wir als Christen auch erleben. Auf der einen Seite die Anfechtung, ganz klar. Hier wird das Stichwort des Zornes und der Strafe thematisiert. Und wir entdecken, dass die christliche Kirche, 4., 5. Jahrhundert, diesen Psalm 6, als den ersten von den 7 Bußpsalmen mit aufgenommen hat. Also er ist in dieser Reihe mit drin, wo insbesondere auch das Thema eine wichtige Rolle spielt. Tief existenzielle Not, die mich zur Klage führt, und überraschende Gebetserhörung. Das ist David. Und dieser Linie, die ich jetzt gerade skizziert habe, dieser Linie sind auch diese Lieder geschuldet, die wir jetzt vor der Predigt und die wir nach der Predigt singen werden. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hart. Da kommt eben nach Vers 8, Vers 9. Und so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot, alle meine Sorgen, eigen und fremde Not, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt, all das kriegst du. Und wenn wir nachher dann singen wollen, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein und dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Dann ist das die Welt, dann ist das die Welt von Psalm 6. Ja, das stimmt, das ist richtig und gut. Und doch, klar, in den Sätzen, wie ich sie formuliert habe und in eurem Mitempfinden dieses Textes, hat man trotzdem, obwohl das alles stimmt, was ich gesagt habe, doch so ein eigenartiges Aber. Dieses Aber, was mitschwingt, wenn man Psalm 6 liest, wo man denkt, ja, das stimmt schon, das ist alles so richtig, aber es ist doch über den David hier hinausgehend, man kann es gar nicht historisch so direkt verorten, man empfindet das gar nicht so sehr. Es ist ja nicht nur sein kleines persönliches Leben. Ganz offensichtlich haben nicht nur wir diese Unzufriedenheit empfunden, nicht nur wir dieses nicht ganz Stimmige empfunden, denn bis in die ganze Literatur hinein sind die ganzen Experten nicht so richtig zufrieden mit Psalm 6. Was ist das denn jetzt? Ist das tatsächlich ein Bußlied? Muss da einer von seinen Sünden sich bekehren, weil er unterm Zorn Gottes steht? Ist es eine wahnsinnige Klage? Ist es ein Klagelied? Oder ist es ein Danklied? Es geht so weit, dass manche der klugen Kommentare sagen, wir brauchen eine neue Gattung. Das, was wir im Psalm 6 haben, haben wir sonst so nie. Wir haben da alles. Wir haben da ein bisschen eben diese Buße, wir haben ein wenig die Klage, wir haben den Dank. Wir müssen eine neue Gattung einführen, die Gattung Psalm 6. Was ist denn die Gattung Psalm 6? Was erleben wir denn in diesem Text? Wir erleben tatsächlich, dass hier das passiert, was wir immer wieder bei einem David erfahren haben, dass es über sein Individuum bei weitem hinausgeht in einen, sagen wir, prophetischen Kontext. Es ist nicht nur seine Person gemeint. Was hilft uns denn dabei? Was hilft uns dabei, noch einmal Psalm 6 auf einer anderen Ebene zu entschlüsseln? Wie hilft uns nicht nur unser kluger Kopf, in Anführungszeichen, dass er beschränkt ist, sondern viel, viel wichtiger, wie hilft uns denn die Bibel selbst, Psalm 6 zu entschlüsseln? Was sagt denn die Bibel selbst über Psalm 6? Und sie sagt Hochinteressantes über Psalm 6. Das eine, was die Bibel uns sagt, ist, dass ein Mitarbeiter des Propheten Jeremia namens Baruch Psalm 6 für sich entdeckt hatte. Das ist ja viel später, im Jeremia Kapitel 45 tritt dieser Baruch auf, der Sekretär oder Assistent oder wie man ihn von Jeremia nennen will. Und es geht ihm seiner Meinung nach richtig dreckig. Baruch hat eine schwere Leidenszeit gemeinsam mit dem Jeremia hinter sich. Er muss da seinen Weg gehen und versucht, ihn durchzukämpfen. Untergang des Südreiches, die Babylonier stehen vor der Tür. Es geht alles in den Bach runter und er selber durch seine Nähe zu Jeremia Kenia, gerät immer mehr in die staatliche Beobachtung, hat entsprechende Verfolgung, Schwierigkeiten, alles richtig, alles richtig. Und was macht man dann? Man zitiert einen Psalm. Und welchen Psalm zitiert unser guter Baruch? Baruch sagt, ich fühle mich wie David im Psalm 6. Ich zitiere den Psalm. Und tatsächlich, wörtlich nimmt er aus Psalm 6 diesen Kurzvers 7a. Und der Kurzvers 7a, das kann man entdecken, das kann man durchrechnen, ist genau die Psalmmitte. Und wenn man genau die Psalmmitte zitiert, dann zitiert man alles. Das heißt, dann hat man gesagt, wenn ich die Mitte erwische, erwische ich alles. Das heißt, dieser Baruch sagt, für mich gilt zurzeit Psalm 6 und er zitiert diesen Satz, ich bin so müde vom Seufzen. Ich bin fix und fertig durch meinen Zustand. Ich bin komplett erschöpft oder wie auch immer Sie das formulieren wollen. Das zitiert Baruch in Jeremia 45. Und er lebt eine Überraschung. Er erlebt eine Überraschung, dass nämlich Gott zu ihm kommt und nicht sagt, ach du armer Baruch, geht dir aber auch nicht gut gerade, hast schwer, ist ja auch eine große Not mit dir. Sondern Gott tritt auf und fragt den Baruch in Jeremia 45, meinst du, dass du mit Recht Psalm 6 zitierst? Meinst du, dass du in deiner Lage ein Anrecht hast, Psalm 6 zu zitieren? Meinst du, deine Situation ist tatsächlich so schlimm, dass du schon autorisiert bist, Psalm 6 in den Mund zu nehmen? Das will ich dich wirklich fragen, lieber Baruch. Wenn irgendjemand das Recht hat, Psalm 6 zu zitieren, wenn irgendjemand weiß, wie es ist, wenn man in Not ist, dann bin ich das, der lebendige Gott. Ich bin es, der weiß, was Psalm 6 bedeutet. Ich bin es. Jetzt stell dich mal nicht so an, mach deinen Job und sei still. Also abgesehen von dieser recht kräftigen pädagogischen Zurechtweisung, entdecken wir plötzlich etwas anderes. Dass Gott sagt, die Wahrheit von Psalm 6 bei aller Liebe ist nur ganz begrenzt von menschlicher Seite erfahrbar. Die Wahrheit von Psalm 6 ist nur prozentual nachvollziehbar von denen, die des Glaubens sind im Alten und im Neuen Bund. Die Wahrheit von Psalm 6 kann eigentlich nur einer tatsächlich erfassen. Und der eine, den kennen wir neutestamentlich, der die Wahrheit von Psalm 6 erfasst. Und das ist Jesus. Das ist Jesus. Psalm 6 ist ein ganz klassischer Jesus-Psalm, ein wunderschöner Jesus-Psalm. Und wenn man da anfängt, ihn auf diese Art und Weise zu sehen, über diese wunderschöne Auslegungsbrücke aus Jeremia 45, dann kriegt er auch seine Stimmigkeit, dann ist er in sich wieder da, dann merkt man, da entfaltet er seine Kraft. Woran erkennt man das denn, wenn Sie da den Psalm 6 lesen? Einmal daran, das war die Kirche gehört, das ist ein Bußpsalm, aber komischerweise ist keine Sünde da. Das ist ganz eigenartig. Aber wir wissen, dass der David gesündigt hat, natürlich. Und wir haben auch ganz viele Psalmen von David, wo er sagt, ich habe gesündigt. Denken Sie nur an Psalm 32, an Psalm 51, diese Bathseba-Geschichte. Natürlich, David weiß davon und er kann es auch sagen, wenn er Sünde hat. Aber hier ist ja keine Sünde da. Und trotzdem ist Zorn da. Merken wir was? Zorn, massiver, realer Zorn Gottes ist da, obwohl die Person selber hier gar nicht als sündig beschrieben wird, dass sie in dieser Weise den Zorn Gottes auf sich gezogen hätte. Diese Realität des Zornes, die da ist, ohne dass von Sünde die Rede ist. Aber wir kennen den einen. Wir kennen den einen, der den Zorn Gottes erlebt hat, die Realität des Zornes Gottes erlebt hat, ohne dass er selbst gesündigt hatte. Er hat den, sagt nachher der Apostel Paulus, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit bekämen, die vor Gott gilt. Es ist ein ganz wesentlicher Vorgang. Das Weitere ist natürlich, dass dieser Zorn, dass diese Realität, dass dieses unter dem Zorn stehen, eine riesige Not der Seele und des Körpers ausgelöst hat. Und diese riesige Not der Seele und des Körpers, die kommen natürlich insbesondere bei Jesus zu tragen. Und jetzt große Überraschung. Deswegen zitiert zu Recht jetzt nach Jeremia 45 Jesus unseren Psalm. Jesus zitiert nämlich im Johannesevangelium in Kapitel 12, zitiert er unseren Psalm. Er sagt nämlich in Johannes 12, Vers 27, jetzt ist meine Seele betrübt. Wörtliches Zitat aus Psalm 6, Vers 4. Meine Seele ist sehr erschrocken, heißt in der Übersetzung hier. Und das ist das wörtliche Zitat. Jesus zitiert Psalm 6. Wann zitiert Jesus Psalm 6? Als irgendwann mal einen schlechten Tag gehabt hat. Als nicht alles so gut lief, wie er sich's vorgestellt hat. Als er ein paar Enttäuschungen erlebt hat. Nein, Johannes 12 stehen wir unmittelbar vor dem Eingang in die Passion. Und das, was er hier in Johannes 12 zitiert, zitiert ja Jesus nochmal dann im Matthäusevangelium, Kapitel 26, 38. Meine Seele ist über alle Maßen sehr erschrocken. Und dann sind wir an einem ganz bestimmten Ort, einer ganz bestimmten Nacht, in der Psalm 6 seine besondere Kraft erweist, nämlich in der Nacht von Gethsemane. Psalm 6 spiegelt uns prophetisch wieder, was in der Nacht von Gethsemane ablief. Mit dem ganzen Zorn Gottes über seinem Leben sehen wir Jesus diesen Weg hinausgehen in den Garten Gethsemane. Wir sehen ihn Psalm 6 zitieren. Wir sehen ihn, wie er versucht, dieses ganze Thema der psychischen und physischen Last zu ertragen, die auf ihm liegt, aufgrund des Neins Gottes, das er ihm aussprechen muss, weil der gesamte Zorn Gottes jetzt auf einer einzigen Person ruht. Psalm 6, das ist Passion. Psalm 6, das ist Gethsemane, das ist diese Nacht. Und das Faszinierende ist, dass der Psalm auch im dritten Teil dann seine Besonderheit bekommt, nämlich der Psalm erlebt eine faszinierende Wende. Und die Wende, die er hier erlebt, ist, dass ja alles plötzlich auf dem Kopf steht. Es ist einmal die Wende, die in der Nacht selbst passiert ist. Wir sind doch halbwegs fit und wissen, was in der Nacht von Gethsemane am Ende dann dastand. Nachdem er durch diesen Gebetskampf durch ist, nachdem er sein Ja zum Weg Gottes gefunden hat, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, nachdem er die schlafenden Jünger wieder geweckt hat, geht er absolut straight seinen Weg und seine Spur. Und tatsächlich, er darf erleben, wie am Ostersonntag die Wende von Psalm 6 wahr wird. Der Herr hat mein Gebet erhört, der Herr nimmt mein Flehen an. Er nimmt mein Flehen an und alle meine Feinde werden zustanden. Sie müssen sich wenden und umkehren. In diesem Psalm steht jetzt alles auf dem Kopf. Ist er der ursprünglich Erschrockene gewesen am Anfang des Textes? Sind am Ende des Textes die Feinden die Erschrockenen? Ist am Anfang er, der um Umkehr bittet, drehen am Ende die anderen um und müssen sich umkehren? Alles dreht sich einmal rum. Oben ist unten und unten ist oben. Am Ende ist der Ostermorgen da. Aber noch viel schöner, viel besser noch. Das, was hier in Psalm 6 zitiert wird, das zitiert Jesus auch. Denn dieser Satz, dieser einzigartige Satz, der da so komisch kommt, dass am Ende von Psalm 6 unmittelbar die Feinde angeredet werden, das kommt im Neuen Testament wieder vor. Wenn es hier heißt, weicht von mir, ihr Übeltäter, dann ist in diesem Gebetsruf plötzlich jemand da, auch zu dem er das sagt. Und ich denke, dass viele von uns das Neue Testament gut genug kennen, um in diesem Augenblick 3, 4, 5 Bibelstellen im Neuen Testament vor sich zu haben, wo Jesus genau diesen Satz sagt. Weicht von mir, Übeltäter. Das hat er zum Beispiel in der Bergpredigt gesagt. Am Ende von der Bergpredigt, wo man so gedacht hat, ja, alle sind irgendwie mit im Boot, alle sind schon fast quasi im Himmel. Da sagt doch der lebendige Gott, da sagt doch Jesus Christus, täuscht euch mal nicht, wer dann da tatsächlich dabei sein wird. Das wird eine ganz, ganz große Überraschung geben. Es ist doch dann so, wenn ihr dann sagen werdet, wir sind mit dabei gewesen, Herr, haben wir nicht alle mit dir in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht Wunder getan, haben wir nicht Geister ausgetrieben, dann werde ich ihnen sagen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, Übeltäter. Wörtliches Zitat, Gerichtszitat. Aus Psalm 6. Das gleiche nochmal in Lukas-Evangelium, Kapitel 13. Das Ganze noch einmal in Matthäus 25 bei den berühmten Jungfrauen, bei den 10 Jungfrauen. Und das noch einmal in Matthäus 25, wo vor dem großen Gericht die einen zu hören bekommt, geht weg von mir, weicht von mir, ihr Übeltäter. Alle Bibelstellen, wo Psalm 6 von Jesus zitiert werden, haben Gerichtshorizont. Alle Bibelstellen, wo Psalm 6 von Jesus zitiert werden, haben Gerichtshorizont. Das ist die Zukunft. Sehen wir es ein bisschen? Ich hoffe, Sie sehen es mit mir ein bisschen und sagen, ja, jetzt stimmt das Paket. Jetzt stimmt das Paket. Bei allem Respekt zu David, bei aller Erfahrung, die wir miteinander haben, bei aller Not, bei allem Leid. Ja. Aber. Das, dieser Psalm 6, das ist ein echter Jesus-Psalm. Das ist ein echter Jesus-Psalm. Das ist ein echter Jesus-Psalm, weil in einem Jesus-Psalm es um den Zorn Gottes geht. Das ist das eine. Es geht in einem Jesus-Psalm um den Zorn Gottes. Sollte man ja erst einmal nicht denken. Wir denken ja, das ist ja der liebe Herr Jesus. Da geht es ja gar nicht um Zorn. Natürlich geht es bei ihm nicht um Zorn, als ob Gott auf ihn zornig wäre. So, bei ihm geht es um Zorn insofern, als er den Zorn Gottes auf sich genommen hat. Und wenn wir vom Zorn Gottes heute reden, dann werden wir immer noch nervös. Wir brauchen gar nicht so nervös werden. Der Zorn Gottes ist eine ganz wesentliche Charaktereigenschaft Gottes. Und Sie werden mit mir, wenn Sie es verstanden haben, sehr, sehr glücklich sein über den Zorn Gottes. Der Zorn Gottes meint doch nicht, dass Gott ausrastet. Der Zorn Gottes meint doch nicht, dass er aus der Spur läuft, dass er nicht mehr sich unter Kontrolle hat. Was für ein primitives Verständnis von Gott. Sondern der Zorn Gottes meint, er hat ein ultimatives Nein gegen alles, wirklich alles, was gegen das Wesen Gottes, was gegen die Art Gottes, was gegen das Sein Gottes ist. Damit hat Gott ultimatives nichts zu tun, absolut nichts. Er macht keine Abstriche. Gibt kein Grau bei ihm. Das ist das ganz Wichtige. Gott sei Dank hält Gott den Himmel himmlisch. Stellen Sie vor, er würde den Himmel an die Erde anpassen. Das brauchen wir nicht. Die Erde haben wir schon. Und uns auf der Erde haben wir auch schon. Wir brauchen den Himmel nicht als ein irdisches Upgrade, sondern wir brauchen den Himmel als den Ort Gottes, der Gott sei Dank ganz anders ist, der eben nicht Erde ist, der eben nicht mit Wesen, mit Art zu tun hat, die hier in dieser Weise böse gegen Gott sind. Deswegen geht das überhaupt nicht. Und deswegen sind wir Menschen, natürlich, das merken wir, wenn man darüber nachdenkt, in dieser Definition natürlich vollkommen himmelsuntauglich. Vollkommen himmelsuntauglich. Das ist schon per Definition klar. Wenn der Himmel himmlisch sein soll, passe ich nicht rein. Das war's. So einfach ist es, so elementar, so furchtbar logisch und klar. Aber sagen wir in unserer Religiosität, und wir sind alle wahnsinnig Religiosität, da gibt's doch so viele nette Menschen. Ja, nette Menschen ist nett. Schön, dass Menschen nett sind, aber sie sind nicht himmlisch. Es gibt so viele soziale Menschen. Schön, dass es soziale Menschen gibt. Aber soziale Menschen ist doch nicht himmlisch. Es gibt so viele religiöse Menschen, die meinen es doch gut und die haben irgendwie auch ein Gottesverständnis. Aber das ist doch nicht himmlisch. Ich habe versucht, ein Beispiel zu finden, um in diesen Unterschied zum Ausdruck zu bringen, der da drin steckt. Stellen Sie vor, ich würde jetzt hier rübergehen in das Klinikum und würde Ihnen so reinlatschen in den OP-Bereich. Ich würde sagen, Leute, ich bin sauber. Ich habe morgen geduscht. Ich habe auch die Zähne geputzt, habe saubere Klamotten, dann lasst mich da rein. Die werden das zu verhindern wissen, hoffe ich doch sehr. Sagt er, draußen ist das okay, aber bei uns da drin geht das nicht. Das entspricht nicht unserem Maßstab, hoffe ich sehr. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Ja? Verstehen wir? Eine ganz andere Liga. Himmel ist Himmel, Erde ist Erde. Da ist Gott, da sind wir. Will ich da hin, passe ich da nicht rein. Fertig. Merken Sie, wie gut es ist, dass Gott so zornig ist. Dass Gott sagt, ich fange überhaupt nicht an mit Grau. Das mache ich nicht. Das mache ich um meinetwillen, um Gottes Willen nicht. Grau geht bei mir nicht. Das mache ich auch um euretwillen nicht. Denn wenn ich anfange mit Grau, bin ich wieder auf der Erde. Das mache ich nicht. Also steht über einem jeden Menschen, wohlgemerkt, über einem jeden Menschen, auch über den Netten, auch über den Sozialen, auch über den Engagierten, auch über den Religiösen, steht der Zorn Gottes über uns, rein sachlich. Wir haben keine Chance, wir haben absolut keine Chance. Das Nein über unserem Leben ist im Evangelium festgelegt und gehört ultimativ zum Evangelium dazu. Und wenn man ein ganz klein wenig darüber nachdenkt, muss man sagen, ja, ich brauche dieses Nein des Evangeliums. Denn wenn ich das Nein beim Evangelium höre, Zorn Gottes ist über dir, dann stellt sich ganz schlicht die Frage, was soll dann das Evangelium? Ich brauche nicht noch ein weiteres Angebot im religiösen Mischmasch dieses Universums. Es gibt schon 2.500 verschiedene Kultideologien und Religionen. Da braucht es nicht nur die 2.501. Sonst braucht das ganz, 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 ganz andere. Es braucht keine weitere Religion. Es braucht jemand, der sagt, wie komme ich raus aus der Religion? Wie komme ich raus aus der Erde? Wie komme ich raus aus diesem menschlichen System? Wie komme ich raus? Wie werde ich himmlisch? Wie werde ich himmlisch? Wie werde ich tauglich für den Himmel? Das ist die Kernfrage. Und die Frage, die steht im Raum. Und jetzt erleben wir, dass deswegen die Bibel ganz offen, ganz klar vom Zorn Gottes spricht. Der Zorn Gottes wird offenbar, Römer 1, 18. Es gibt den zukünftigen Zorn, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 10. Es gibt den Tag seines Zorns, Offenbarung 6, 17. Ach, noch weitere Bibelstelle. Jede Konkordanz kann euch eine Menge Material dazu liefern, zu dieser wichtigen, elementaren Aussage vom Zorn Gottes. Ich habe keine Chance, in den Himmel zu kommen. Der Himmel ist zu. Und jetzt leuchtet der Psalm 6 auf. Jetzt leuchtet der Psalm 6 auf. Denn die Figur, die jetzt im Psalm 6 steht, die unter dem Zorn steht, ist überraschend nicht ich. Obwohl es eigentlich meine Position wäre. Ich stehe nicht da, wo ich eigentlich hingehöre. Sondern im Psalm 6, wie gesagt, taucht ein ganz anderer auf, der eigentlich gar nicht dahin gehört. Es hat also ein Tausch stattgefunden. Ein riesengroßer Tausch hat stattgefunden. Ich bin raus und er ist drin. Er, der mit Sünde, er, der mit Grau, er, der mit allem nichts zu tun hatte, er steht an meinem Platz. Er nimmt den Zorn Gottes, das Nein Gottes in seinem Leben auf sich. Aller Zorn Gottes, alle Schuld der Menschen liegt auf einem einzigen, den wir vorhin besungen haben. Ganz Gott, ganz Mensch, Jesus. Da liegt alles drauf. Alles. Das ist Psalm 6. Und das ist das, was er uns im Neuen Testament dann zum Ausdruck bringt. Er sagt es uns wunderbar in der Sprache im Johannesevangelium. Wer an den Sohn glaubt, der hat jetzt das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben logischerweise nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt dann über ihm. Der Zorn, das ist das eine. Das zweite natürlich, was hier zum Ausdruck kommt in diesem Psalm, ist die Liebe. Die Liebe, das zweite große Thema im Psalm 6 ist die Liebe. Die Liebe, denn man fragt sich ja, was macht dieser Jesus da? Was macht er da? Der gehört ja gar nicht dahin. Bitte, das ist wie eine falsche Besetzung im Film. Das ist meine Rolle, das ist mein Job, das ist mein Textpart. Und jetzt ist ja plötzlich Jesus da. Jesus übernimmt meine Rolle, meinen Textpart. Und weil er diese Rolle übernimmt, kommt er in eine katastrophale Lage. Eine Lage, die meine Lage wäre, übernimmt tatsächlich er. Er kommt an meine Stelle. Und das, was hier beschrieben wird, bringt ihn in die dramatischste, existenziellste Not, die man sich irgendwie auch nur vorstellen kann. Und die Texte des Neuen Testamentes helfen uns nur ganz begrenzt, das zu verstehen und zu erfassen, was da eigentlich abläuft. Er hat eben den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und jetzt übernimmt er meine Rolle. Das ist das, was wir im Neuen Testament als Stellvertretung bezeichnen. Und wir kennen die Sprache der Bibel, wir kennen sie. Wir kennen sie, wenn sie uns im Propheten Jesaja das zum Ausdruck bringt, Kapitel 53, er war der Allerverachtetste, er war der Unwerteste. Alle Menschen haben sich von ihm abgewandt, er war komplett am Ende. Aber auf ihm lag jetzt unsere Strafe und die Schuld. Er hat sie getragen, er hat sie genommen. Und es gibt für diesen ganzen Vorgang, wir wissen das, tatsächlich nur eine richtig gute, wunderschöne Antwort. Er hat das gemacht aus Liebe. Er hat das gemacht aus Liebe. Eine komplett irrationale, verrückte, jenseits aller Normen gegebene Liebe Gottes für jeden einzelnen Menschen. Wer Psalm 6 liest, steht am Kreuz auf Golgatha, sieht diesen Wahnsinn und sagt nur, danke, danke, komplett irre, komplett irre. Haben Sie morgen Losung und Lehrtext gelesen? Das ist Römer 8, das ist Römer 8. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürsten noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur unscheiden kann jetzt von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es wird keinen Moment deiner Existenz mehr geben, an dem nicht über der Biografie deines Lebens das steht. Ich liebe dich. Ich, dein Gott, liebe dich. Und ich habe das bewiesen. Ich habe das bewiesen. Psalm 6 macht einen unglaublich glücklich, weil das wie ein Grundstrom fortan durch alles durchgeht. Mir fiel der Liedvers von Paul Gerhardt ein, einem großen Passionschoral. Da sagt das ja so: Nun, was du, Herr, erduldest, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Und dann steht an so einem Psalm 6 Sonntag mitten in diesem Psalm Jesus und das aufgerichtete Kreuz und wir beten ihn an über seiner wunderschönen Liebe. Das hat er getan. Für dich, für mich. Der Zorn? Kein Zorn mehr. Kein Zorn mehr. Liebe? Von jetzt an geliebt von ihm. Und? Und nach Zorn und nach Liebe kommt er hier im Psalm 6, die große Überraschung, die Zukunft. Plötzlich blitzt die Zukunft auf. Der Jesus aus seiner irdischen Existenz, der Psalm 6 zitiert Psalm 6 im Zusammenhang mit den Gerichtstexten, immer mit den Gerichtstexten. Der Jesus, der am Kreuz hängt, ist gleichzeitig der Jesus, der als Richter, als Herrscher, als König, als Gott, als Herr auftritt. Und in seinem Auftreten, sei es die Bergpredigt Matthäus 7, sei es Lukas 13, sei es Matthäus 25, sind immer Gerichtshorizonte und immer Horizonte, wo etwas getrennt wird. Ganz interessant. Wird immer etwas getrennt. Es geht immer in zwei unterschiedliche Richtungen. Könnt ihr in aller Ruhe nachlesen. In zwei unterschiedliche Richtungen. Es geht in ein Weg und es geht in ein Her. Es geht in ein Weicht von mir und es geht in ein Komm zu mir. Und das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Die Zukunft entscheidet sich an diesem Christus. Und in seinem Auftreten als Richter, gibt es zwei ganz unterschiedliche Bewegungen. Matthäus 7, weicht von mir alle Übeltäter. Lukas 13, ich kenne euch nicht. Matthäus 25, ich kenne euch nicht. Matthäus 25, 41 nochmal, weicht von mir. Ganz klar, weg, 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 weg. Ihr habt mit mir nichts zu tun. Und auf der anderen Seite sind immer bei ihm in all diesen Scheidungstexten die, die er zu sich zieht, die bei ihm sind, die zu ihm gehören, die seine Worte hören, Matthäus 7, die sich für den schmalen Weg entschieden haben, Lukas 13, die wach geblieben sind, Matthäus 25, die Gesegneten des Herrn sind, Matthäus 25. Immer gibt es eine ganz bestimmte Gruppe, die nicht weg ist, sondern die nah ist. Das ist die Gruppe, über die Matthäus 11 gesprochen ist. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die Bewegung ist die Komm-Bewegung und wer ihn nicht will und wer nicht kommt, erlebt die weiche Bewegung. In seiner Person ist genau diese Scheidung, diese Trennung gegeben. Er ist der, der die Zukunft dadurch bestimmt, dass er sie und mich, die wir in ihm Halt und Leben gewonnen haben, dass er sie und mich als solche kennzeichnet, die bei ihm sind, die mit ihm sind, die für ihn sind, die nahe sind. Weichen oder komm. Geh weg von mir oder komm ganz nah zu mir. In Christus Jesus lädt der lebendige Gott in eine bleibende Nähe ein. jeden Moment meines Lebens ist nicht durch Distanz bestimmt zu meinem Gott, sondern durch Nähe bestimmt zu meinem Gott. Weil er den Zorn getragen hat, weil seine Liebe gegriffen hat, gilt für sie und für mich, jetzt bin ich geliebt. Jetzt bin ich in seiner Nähe. Psalm 6, ein reiner, lupenreiner, wunderschöner Jesus-Psalm. Wie gut, dass die Bibel selbst uns den Auslegungsraum bereitet, den wir miteinander jetzt begangen haben. Und dass sie in diesem Auslegungsraum uns sagt, der Zorn ist nicht mehr, der du in Christus bist, dein Thema. Ich bin, vielleicht überraschend, aber für einen und anderen, aber ich bin absolut himmelstauglich. Ich passe in den Himmel. Nein, nicht, weil ich mich hochgearbeitet habe, nicht, weil ich netter, sozialer, engagierter, freundlicher, religiöser geworden bin. Vergessen Sie es. Das bringt nichts. Sondern weil er hat mich himmelstauglich gemacht. Sein Blut hat mich reingewaschen von aller Schuld. Ich passe top in den Himmel. Und ich werde den Himmel mit meinem Dasein nicht grau machen, weil er mich weiß gemacht hat. Zorn Gottes? Nein, ich bin nicht mehr unter Gottes Nein. Liebe? Ja. Eine wahnsinnige, wunderschöne, uns immer wieder neu tief bewegende Liebe. Da können Tage gut laufen, inspirierend sein, mich nach vorne bringen, mich pushen. Ja, und er liebt mich. Und da können Tage bescheuert und kleingeritten und doof und sündig sein. Und er liebt mich. Mein Leben ist unabhängig von den Umständen, unabhängig von den emotionalen Kurven, unabhängig von den verschiedenen Erlebensstufengraden. Weil eines ist eine große, gleichbleibende Linie, in großer Kontinuität, steht über jedem Tag von Ihnen, von dir, von mir. Ich habe dich lieb. Nein, nicht mehr unter Gottes Nein. Ja, so sehr von ihm geliebt und ganz nah bei ihm. Ganz nah bei ihm. Nie die Bewegung von Jesus. Geh, weiche, ich kenne dich nicht. Sondern die Bewegung. Komm, sei bei mir, sei mit mir, sei mir nahe, lebe mit mir. Er zieht mich auch in dieser Woche in die unmittelbare Nähe, Lebensgemeinschaft und Freundlichkeit mit hinein. Das ist Psalm 6. Das ist ein Jesus-Psalm. Ein tiefes Glück mit Psalm 6 als Jesus-Psalm. Kein Zorn, seine Liebe und für immer mit Jesus. Ich möchte gern mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen heute Morgen dir ganz herzlich danken dafür, dass du diesen guten, berechtigten, heiligen Zorn deines Vaters getragen hast. Dass du diese ganze Not, diese ganze Gottesferne, dieses ganze Bedrängtwerden von der Macht des Todes, dass du es ausgehalten hast. Und dass das gilt für alle Menschen. Dass das in unserem Leben steht, dass du die Sünde der ganzen Welt getragen hast. Und dass wir heute Morgen für uns sagen dürfen, kein Zorn mehr. Kein Nein Gottes mehr bei unserem Leben. Wir beten dich darüber an. Wir beten dich auch darüber an, dass wir das von dir neu hören dürfen, dass wir deine Geliebten sind und dass die unterschiedlichsten Zustandsbeschreibungen von uns da sein mögen, leichte und schwere, aber gar nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und so genießen wir es auch an diesem Tag, als deine Geliebten leben zu dürfen. Und wir begreifen so langsam, so ganz langsam begreifen wir, wie gut das ist, dass wir keine Abweisung von dir bekommen. Dass kein Weicht von mir, dass kein Ich kenne dich nicht, dass kein Geh weg von dir aus und deinem Munde kommt. Dass du uns in diese Gemeinschaft mit dir, in diese Lebensnähe mit dir, in diese wunderschöne Beziehung zu dir einlädst. Hab von ganzem Herzen Dank für dich, Herr Jesus, in diesem Psalm, dass wir ohne Zorn mit deiner Liebe in ganz großer Nähe bei dir leben dürfen. Gepriesen seist du, unser Gott. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.